Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba und ich möchte mich bedanken bei der Firma Google, die es uns ermöglicht, diese Folge aufzunehmen. Und es macht uns dabei gar nichts aus, dass sie auch mit sehr viel Geld Klimawandelgegner unterstützen, sondern wir benutzen einfach fleißig weiter ihre tolle Software.
Aber nicht mehr lange. Wir haben schon eine Alternative im Kasten.
Genau. Wir löschen das Programm dann am Ende.
Das richtige Stichwort hast du damit schon gegeben. Ja. Wir sprechen
der Titel über übrigens dieser Folge.
Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Lautet nämlich Inhumane Praktiken.
Auf Englisch heißt es Nothing Human. Das extrem aussieht wie Nottingham, wenn man das vor sich geschrieben sieht.
Da hast du recht, ja. Es ist die 8. Folge der 5. Staffel und sie beginnt mit einem wunderbaren Moment. In dem,
Freizeit.
Genau, Freizeit, in dem die Crew zusammensitzt im Holodeck. Es ist ungewöhnlicherweise läuft nicht wirklich ein volles Holoprogramm, sondern der Doktor steht vorne und zeigt Dias von der letzten Außenmission, in der er heldenhaft irgendwas Tolles gemacht hat. Und im Anschluss daran zeigt er noch Bilder aus einem anatomischen Lehrbuch.
Das er bebildert sozusagen mit seinen Fotografien. Also die Ausflugsfotos, das ist das Highlight. Tom, der in die Scheiße gefallen ist. Und ja, in den Mikrofotografien ist es eine vulkanische Genitaldrüse. Lol, muss man da sagen. Was hier bezeichnet ist, ich steige sofort direkt ein, wieso das alles so seltsam ist. Ja. Also ich verstehe, das ist Freizeit und das signalisiert uns, das ist eine Dia-Show. Das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, ne? Also die waren schon vor 400 Jahren langweilig. Und total seltsam ist, dass wir immer so diese Kameras sehen und hast du ein paar Holo-Pics gemacht und so weiter. Ja. Und dann siehst du, dann replizieren die im Holodeck quasi eine Leinwand, wo die dann drauf projiziert werden. Ne?
Ja, zweidimensional.
Das ist irgendwie auch in Ordnung. Vielleicht ist es einfach so Lightfield-Fotografie. Dann wählt man doch irgendwie den besten Winkel. Ne? Was erstaunlich aber ist, ist, dass es dieses Medium Diashow so extrem repliziert, dass man selbst extrem harte Klappstühle rein anscheinend braucht, statt sich im Holodeck super schöne weiche Sessel zu machen.
Bezeichnend ist wahrscheinlich auch, dass ein Hologramm sich entscheidet, in dieser Form die Bilder zu präsentieren.
Vielleicht ist es Rache an den Fleischwesen.
Trotz allem fand ich, hatte das eine wunderbar gemütliche Freizeitatmosphäre. Und ich wünschte, wir würden mehr solche Events sehen und wie andere Crewmitglieder sie gestalten, wenn sie ihre Freunde und Kollegen dazu einladen, um im Holodeck was
zu machen. Ein Talentwettbewerb an Bord der Voyager. Tja, Chakotays Talent sollte hier sein, dass er sozusagen in der Hälfte anruft und sagt so, ich muss ins Krankenhaus, kann mir bitte jemand helfen? Aber aus Rache lässt er alle schmoren, weil die das natürlich, also es gab anscheinend zwei Gruppen, in die das aufgeteilt werden musste. Das Interesse war so groß. Und dann im Anschluss geht es erstmal auch casual weiter. Also wir haben Belana und Tom, die extrem dringend einen Kaffee nötig haben nach diesen Einschläfern dann 2 Stunden. Aber sie werden unterbrochen von einem Erdbeben. So wirkte das ein bisschen. Und dieses Erdbeben, das ist so eine Raumwelle, die die Voyager erfasst. Die hinterlässt aber einen Download. Dieser Download ist eine Audiodatei und man hört so typisches Alien-Quietschen, sag ich mal. Also es ist irgendwie organisch. Und so.
Ja, aber hast du dich nicht gefreut, dass es kein Gurren war? Ich fand es gar nicht so organisch, muss ich sagen. Ich fand es teilweise schon so wie statisches
wie Modem.
Rauschen oder so. Ja, das hat mir eigentlich erstaunlich gut diesmal gefallen, muss ich sagen.
Richtig. Alles nur kein Gurren.
Ja.
Janeway vermutet dann auch relativ fix, dass es sich um Kommunikation handeln muss und gleichzeitig hinterlässt diese Welle auch eine Spur durch den Raum, der man folgen könnte. Das heißt, es könnte tatsächlich so, zum Glück keine Rostspur, sowas sein wie eine Sonde, ne? Wie ein Boje, der Notruf, der dann hinführt zu, wo es sein soll. Da ist tatsächlich dann auch ein kaputtes Schiff und ein kleines schiffbrüchiges Wesen. Und dieses Wesen ist auch so ungewöhnlich wie seine Sprache. Es ist ein komischer Wurm oder so ein Hummer, so eine Art Zwicky.
Ja, und sie beamen es auf die Krankenstation. Es hat ja offensichtlich, also es ist schwer zu sagen, aber sie interpretieren das so, als hätte es ein Notsignal gesendet und wäre jetzt in Schwierigkeiten, auch wenn sich das gar nicht so leicht bei nicht-humanoiden Leuten feststellen lässt. Ich habe mich übrigens in dem Moment.
Nicht-humanoide Leute.
Ich habe mich schon gefreut, als Harry das Schiff gescannt hat und dann meinte, eine Lebensform, nicht humanoid. Sehr ungewöhnlich eigentlich.
Weiß nicht.
Und hat nicht mal dazu gesagt, ob sie männlich oder weiblich ist, auch ungewöhnlich.
Ja, stimmt. Nicht mal Enttäuschung oder sowas. Aber ja. Es ist weiblich, aber nicht humanoid. Trotzdem bedient es ein bisschen ein Trope aus anderen Alien-Franchises, tatsächlich wortwörtlich hier. Es ist eine Art Facehugger, nämlich nachdem es übergebeamt wurde, stürzte sich sofort auf Belana und sogar umwickelt es ihr Bein mit so dem Schwanz, ne, was glaube ich auch bei in Alien der Fall war, so dass das, wo sich das dann auch so zusammenzieht wie so. Also als John Hurt dann ausgepresst wurde.
Und auch ähnlich wie in Alien ist jetzt das Problem, dass es sich gar nicht so leicht entfernen lässt, weil es sich schon so tief in Belana eingegraben hat und auch schon ihr Blut mit benutzt und solche Sachen. Und das Problem ist, der Doktor ist ja ein sehr guter Arzt, aber nicht spezialisiert auf Exobiologie. Zum Glück ist ihnen noch so wenig an nicht-humanoiden Wesen begegnet hier im Delta-Quadranten, dass das bisher noch gar nicht mal so wichtig war. Aber jetzt ist es ein sehr dringendes Problem und das würde anscheinend zu lange dauern, das jetzt einfach zu lesen oder so, was es darüber in der Datenbank gibt, sondern sie entscheiden sich
für die natürlichste Lösung, die sich bei sowas anbietet. Einen
Assistenten für den Doktor zu erstellen, der dann auch holographisch repräsentiert wird. Und der Doktor sucht den besten Exobiologen raus, den er finden kann. Und Harry hilft dann mal wieder, das Hologramm herzustellen, läuft schon ein bisschen besser als letztes Mal, als er versucht hat, den Doktor wieder zu reproduzieren. Diesmal geht es ein bisschen flotter. Und,
ich habe mich gewundert, dass sie Harry dafür auserwählt haben, weil er sich nicht mit rumbekleckert, was Holowesen angeht.
Es klappt trotzdem, aber alle sind geschockt. Die Person, die sich der Doktor ausgesucht hat, ist ein Cardassianer.
Yep. Und er heißt Krell, macht sich quasi sofort an die Arbeit und er ist sehr charismatisch, was so ähnlich aussieht wie Cardassianisch. Und das habe ich in meinen Notizen hier festgehalten, um nicht durcheinander zu kommen. Und dieser Krell ist brillant, in Anführungszeichen, habe ich mir notiert. Also er soll brillant sein. Wie uns das verkauft wird, ist, dass er Belana allein am Aussehen als menschlich-klingonischen Hybriden erkennt. So viel zu seiner Exobiologie-Kenntnis. Tatsächlich explodiert das Schiff von unserem Facehugger-Kumpel und Belana wacht dann auf, sieht Krell, ist natürlich nicht begeistert. Wir wissen, Maquis hat Probleme mit den Cardassianern, sie sind nicht die einzigen. Bajoraner haben auch Probleme. Und komischerweise haben wir kurz davor irgendwie ein neues bajoranisches Crewmitglied gesehen. Ich frage mich, wo das hinführt. Ist mir natürlich nicht aufgefallen beim Schauen, sondern erst hinterher.
Ja, mir auch. Ja. Aber wir sehen trotzdem noch eine Szene, in der die Kompetenz von diesem Dr. Krell doch noch deutlicher gemacht wird, weil die machen sich auch direkt daran, das Wesen zu untersuchen und zusammen finden unser Doktor und der Cardassianer dann heraus, dass es sich um ein, also nicht wirklich um einen Parasiten handelt, aber um ein Wesen, das kurzzeitig wie ein Parasit handelt, um sich selbst in lebensbedrohlichen Situationen am Leben zu erhalten. Das ist also die, was bei der, das ist die Diagnose sozusagen von diesem, von dem Wesen.
Ja, es geht dann ein bisschen, also holographisch absurd weiter, nämlich dieser Krell baut sich sein Labor nach, weil da sind seine Instrumente, da kennt er sich am besten aus, ne? Und der Doktor ist auf jeden Fall, unser Doktor ist ein größter Fan, er macht ihm ständig Komplimente und er überlegt schon so, oh, das ist so toll, ich könnte dich ja behalten, so oft wie wir hier exobiologische Probleme haben.
Nicht
werden.
Nur das, sie freunden sich quasi auch an, also sie stellen auch fest, dass sie ja beide gerne singen und sowas und sie machen fast schon aus, wie sie halt auch ihre Freizeit miteinander verbringen
können. Ja, Opern hören. Und natürlich klingeln bei uns schon mehrere Alarmglocken die ganze Zeit, ne?
Ja, die erste Alarmglocke, also hier waren schon zwei, denke ich.
Genau, die dritte kommt jetzt nämlich.
Die erste ist vielleicht, er erzählt schon auch von der Besetzung von Bajor durch Cardassia, was wir natürlich, also interessant, das lief dann wohl gleichzeitig gerade in Deep Space Nine alles ab. Und das ist jetzt hier die erste Folge von Voyager, in der das mit ins Spiel kommt. Oder nee, nicht die erste, das stimmt wahrscheinlich nicht. Wir hatten schon öfter mal über, im Zusammenhang mit Seska sicherlich auch mal über Cardassiana schon gesprochen.
Ich glaube, Deep Space Nine müsste gerade zu Ende gegangen sein.
Genau, aber so diese Besetzung, die wird jetzt hier mal konkret angesprochen. Und er tut so bescheiden, aber der Doktor lobt ihn in den Himmel dafür, dass er während dieser Zeit anscheinend eine schlimme Krankheit kuriert hat, die unter den Bajoranern zu vielen Todesopfern sonst geführt hätte.
Genau. Das ist auch schon eine halbe Alarmglocke.
Genau, ja. Und die zweite Alarmglocke ist dann, in dem Labor im Holodeck machen sie dann auch eine Repräsentation.
Kopie dieses Wurms.
Eine Kopie von dem Wurm, genau, eine Hologrammkopie davon. Und der Dr. Krell fängt sofort an, den zu sezieren und man hört...
Mit einem riesigen Messer.
Ja, und man...
Das nennst du ein Skalpell? Das ist ein Skalpell.
Ja, und man hört natürlich, dass es anscheinend also bei lebendigem Leibe seziert wird, weil es macht diese krächzenden Geräusche dabei. Und der Doktor, er spricht das auch sofort an und sagt, Moment mal, wir tun ihm weh. Aber der holographische Cardassianer sagt darauf interessanterweise, was ist doch nur ein Hologramm? Also eine ziemlich absurde Szene hier.
Es wird aber auch noch absurder, weil der Doktor hat dann Schuldgefühle. Also beim Doktor vielleicht nicht ganz so überraschend, dass er eine andere Einstellung zu holographischen Wesen hat. Mhm. Außerdem ist das jetzt die Simulation von dem, was sie auch mit dem Wesen machen werden, vermutlich. Mhm. Und dann sagt er so, ja, aber das ist ja ein fühlendes Wesen, das darf man nicht. Vor allem, es könnte ja auch der Einstein oder der Picasso sein unter diesem Wesen.
Ja, das ist echt der Tiefpunkt dieser Folge.
Des Doktors.
Das Gegenargument ist dann genauso toll. Ja, aber könnte auch irgendein psychotischer Krimineller sein. Dann wäre es natürlich toll, wenn wir den lebendigen Leib sezieren würden.
Ja, present company excluded.
Ja, naja, und dann spitzt es sich zu, als sie dann wirklich auf die Krankenstation gehen, um zu gucken, was sie umsetzen kann. Und der bajoranische Mitarbeiter ist jetzt auch dabei und identifiziert Krell sofort und erkennt ihn, also anhand seines Aussehens schon, als eine Berühmtheit. Unter
negative Berühmtheit.
Wie sagt man? Naja, also
Berüchtigtheit.
Also es ist ein bekanntes Gesicht unter Bajoranern. Es handelt sich nämlich um einen er bezeichnet ihn als Massenmörder, er bezichtigt ihn, ein Massenmörder zu sein. Und es handelt sich wohl bei diesem Dr. Krell um einen Arzt, der dafür bekannt ist, aber nicht offiziell, nur so eben vor allem die Bajoraner wissen davon, der ja eben auf Bajor vorgegeben hat, der bajoranischen Bevölkerung zu helfen und die Krankenhäuser irgendwie aufzupäppeln, aufzubauen. Aber in Wahrheit hat er eben Experimente an Bajoranern durchgeführt und auch seine tolle Heilung dieser oder Ausrottung dieser Krankheit basierte eben darauf, dass er erstmal hunderte von Bajoranern hat elendig sterben lassen bei diesen Experimenten, weil er einfach den Virus an ihnen ausprobiert hat. Und auch Verwandte von dem Crewmitglied sind genau dadurch also ermordet worden von ihm.
Genau. Also die Parallele ist ja natürlich so Dr. Mengele oder so Nazi-Praktiken an Leuten, Sachen auszuprobieren. Und wie geht man damit um mit dem Wissen, das daraus gewonnen ist? Das Unangenehme hier, also das noch Unangenehmere ist, dass der Doktor sich relativ lange davon nicht überzeugen lässt, dass es tatsächlich so ist. Und damit wird er fast sowas wie ein Holocaust-Leugner. Es gibt dann so diese Beispiele mit, aber Borg, na, die, ach ja, ich will gar nicht mehr drüber reden. Das ist alles ein bisschen eklig.
Ja, also sein Argument ist zu sagen, wenn das so wäre, dann müsste es doch in unseren Geschichtsbüchern in der Datenbank sein, während da halt dieser Typ steht, der auch mehrmals dann sagt, so aus dem Hintergrund, aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, ja, ne? Genau. Es ist ja auch wirklich, der Doktor sagt trotzdem, ja, was, wenn das nur Gerüchte sind, ne? Wenn er einen Augenzeugen, dessen Bruder oder so ermordet wurde vor seinen Augen. Richtig. Das war schon mega hart. Und hart ist dann auch, dass sie dass sie erstmal, also es ist schon okay, dass sie dann recherchieren, aber es wird schon so dargestellt, dass dann halt auch erst alle wirklich überzeugt sind, nachdem sie dann ein paar Hinweise in der Datenbank gefunden haben.
Das stimmt, ja. Obwohl es ja schon, also die Tabor-Figur, der will ja auch sofort kündigen, der hat, also wenn das ist, dann mache ich nicht mehr mit. Und Belana weigert sich ja auch kategorisch, sich von einem Cardassianer behandeln zu lassen. Trotzdem, es geht dann auch so ziemlich matschig ethisch weiter. Es gibt ein interessantes Meeting erstmal mit auch so, also das ist auch schon dargestellt, wie alle aufgewühlt sind. Also die Kamera ist so ziemlich hektisch, schwenkt zwischen allen hin und her. Zum Beispiel fand ich sehr schön, dass Tuvok sagt, ja, Belanas Entscheidung ist logisch, weil also der Kern darin ist, wenn sie sich behandeln lässt, dann validiert sie rückwirkend so seine menschenverachtende Forschung. Tom ist natürlich sauer, weil er will Belana nicht verlieren. Und Janeway muss dann sozusagen ein Machtwort sprechen und entscheidet sich für die Behandlung von Belana. Einfach aus Zeitmangel scheint es. Und was ich dann seltsam finde, ist, dass sie hätten wenigstens das also Dr. Krell ausmachen können. Also der Doktor weiß ja jetzt irgendwie, wie alles funktioniert. Dann ist alles aber irgendwie gut und vorbei. Ein anderes Würmchenschiff taucht auf und die holen ihren Kumpel ab, bedanken sich so mit einem Quietschen. und Belana wacht dann auf und ist erstmal stinksauer. Und Janeway überlässt dann auch dem Doktor die Entscheidung, ob sie Krell löschen wollen. Das finde ich auch seltsam. Also, dass es da noch überhaupt eine Entscheidung gibt.
Naja, das gibt's, also das gibt's halt wahrscheinlich aus dem dramaturgischen Grund, dass es dann noch ein abschließendes Gespräch gibt, in dem der Doktor dann halt zumindest nochmal deutlich sagen kann, ja, wir wollten Belana retten, aber wir lehnen trotzdem alles ab, was du gemacht hast und wir werden das nie wieder benutzen. So, und hier und auch in der Szene davor Also eigentlich ist der, eigentlich kommt die bitter nötige Kritik an dem, was die Voyager-Crew hier macht, von Krell selbst, oder? Fast schon, ja. Weil er sie dauernd auf ihre widersprüchliche Handlungsweisen aufmerksam macht und erstmal so darauf hindeutet, dass sie vielleicht auch sonst bei dem medizinischen Wissen, was sie eben verwenden, nicht immer prüfen, wo das genau hergekommen ist und sich dadurch halt dann auch schuldig, genauso schuldig machen würden. Und zweitens jetzt halt scheinbar auch, je nachdem, was gerade praktisch ist, das benutzen oder auch nicht und ihn halt erst hinterher abschalten, nachdem sie schon B'Elanna gerettet haben.
Der Krell hat mich hier sehr an Garak erinnert, der oft diese Funktion hatte, so Bigotterie anzusprechen, wobei er auch irgendwie so dieses heimliche Ding und so. Er hatte auch so eine komische Metarolle, ne, der nicht wirklich zu den Cardassianern gehört hat, so wie jetzt Krell ja auch ein Hologramm ist. Ja, wie ist das denn? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut?
Die Folge also ist das oder die
interessantes Moral, ist das ein interessantes moralisches Dilemma? Also, dass die Entscheidungen irgendwie komisch sind, ja, das steht fast außer Frage. Also, das, oder?
Ja, ich finde schon, dass es ein, ich finde schon, dass es das interessanteste Dilemma seit Tuvix, glaube ich, ist. Also zumindest die eine Seite des Dilemmas ist interessant, nämlich die Frage, darf man Wissen für Gutes verwenden sozusagen, auch wenn man weiß, dass das auf unmoralische Weise geschaffen wurde. Und das ist hier sogar auf mehreren Ebenen thematisiert, weil es zum einen darum geht, wir bauen jetzt irgendwie auf dieser also auf dem Wissen von Krell auf, der damals eben schreckliche Dinge gemacht hat. Zweitens haben wir auch noch sein Hologramm hier dieses Wesen sezieren lassen, mehr oder weniger. Ne? Und ganz konkret, das hat dann auch zu dieser Entdeckung geführt, die sie dann benutzen, um B'Elanna zu retten.
Ja, das ist vielleicht so eine Zuspitzung dieses Problems, was man sonst auch hätte. Er spricht, glaube ich, auch kurz an, so was wäre denn, wenn ich eine Fußnote wäre oder so, ne? Also, dass es einfach schwierig ist, die Herkunft von Wissen immer ganz sauber zu trennen.
Ja, oder auch, wenn es halt ganz klar ist, wo es herkommt, einfach zu entscheiden. Es ist ja quasi schon passiert, ne? Und wir wissen, dass das viele Leute vielleicht retten könnte. Was machen wir? Ne? Also das ist, finde ich, schon, das ist schon ein Dilemma. Ja, das kreiert schon eine schwierige, schwierige Situation. Und wir haben wieder, ähnlich wie bei Tuvix, die Situation, dass Captain Janeway das eben alleine entscheiden muss, weil es verschiedene Positionen gibt und sie ist eben diejenige, die dann sagen muss, was gemacht wird. Und was ich hier positiv auch anrechnen würde, ist, es bringt den Zuschauer auch zumindest ein bisschen in die unangenehme Situation, dass man natürlich, ist es leicht zu sagen, ja, es ist schrecklich, was Krell getan hat, aber irgendwie, man möchte ja B'Elanna nicht verlieren. Also ich glaube, man kann sich dann leicht schon wieder erwischen bei dieser Hoffnung, dass irgendwas passiert, was B'Elanna rettet und dass vielleicht jemand kommt, der einem diese unangenehme Entscheidung abnimmt und dass es dann das erwünschte Ende irgendwie hat. Und diesmal sagt Janeway auch wirklich wörtlich, ich nehme die ganze Verantwortung auf mich und das ist jetzt nur meine alleinige Entscheidung. Und ich entscheide mich dafür, Belana quasi gegen ihren Willen zu operieren.
Ja.
Mit ja, das ist das, dieser Methode.
Das ist vielleicht das Unangenehmste, dass es gegen Belanas Willen passiert ist.
Die auch,
weil,
ja, die auch super wütend natürlich zurecht ist hinterher.
Und ich fand das auch so angenehm, Tuvok zuzuhören, wie er sagt, die Sache liegt ganz klar.
Ja, das war, glaube ich, so die beste Szene der Folge. Schön, dass die Tuvok zugeschrieben wurde. Ne? Auch dieses, dass Tom sagt, klar, Tom ist aufgewühlt, aber trotzdem, er sagt eigentlich was ziemlich Übles, nämlich, wir sollten nicht auf Belana hören, sie ist ja offensichtlich nicht ganz bei klarem Verstand im Moment. Und Tuvok sagt dann halt, nein, natürlich weiß sie, was sie sagt, und das ist eben eine Entscheidung, die sie hier für sich so trifft. Durchmischt ist das Ganze noch von ein paar anderen Themen, wie zum Beispiel, also ich dachte anfangs, die Folge würde sich ganz anders entwickeln, ehrlich gesagt, weil als sie Krell zum ersten Mal im Holodeck aufrufen, ist nicht nur Harry, sondern mehrere, also fast alle sind so, und Cardassiana, Igitt, die sind ja schlimm und so, und mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und dann gibt es am Anfang, als uns Krell noch ganz nett erscheint, auch so Dialoge, in denen er davon erzählt, wie er auf wissenschaftlichen Konferenzen oft diskriminiert wird und wie er da einfach nicht ernst genommen wird, weil alle halt denken, er ist eben Cardassianer und sollte nicht, nicht beachtet werden. Und ich dachte, das wird so das Thema der Folge. Ne? Ich dachte, gerade auch, weil Belana am Anfang so ablehnend reagiert, als sie noch gar nicht weiß, wer das ist, wird die Folge sich so entwickeln, dass er sie dann eben rettet und sie vielleicht ihre Vorurteile sozusagen überdenkt. Aber nein, es ist ja ganz anders. Also es gab auch wirklich so eine unangenehme Zeile noch dazu, genau, wo sich dann später Belana mit Tom unterhält und Belana sagt halt so mehr oder weniger, na, habe ich doch gesagt, ne? Und Tom sagt, ja, stimmt, dein Instinkt hat sich hier bewahrheitet oder sowas, ne? Was so ein bisschen suggeriert, Vorurteile können auch mal richtig sein und man sollte vielleicht auch die nicht ganz ignorieren, weil sie einem irgendwelche tollen Hinweise geben können. Ja, also.
Ja, und davon unabhängig gibt es halt noch diese wieder mal sehr seltsame Holo-Geschichte. Was heißt es denn jetzt, dass wir es, wenn es so einfach ist, Experten sich für alles zu generieren innerhalb von 20 Minuten? Also die Frage kann man nur stehen lassen, das ist ja klar, das bringt uns nicht weiter, das zu diskutieren.
Ja, aber für die Folge konkret kann man natürlich fragen, wieso haben sie sich dann nicht sofort einen anderen Experten geholt?
Das stimmt, ja.
Also das
ja,
wurde nicht zufriedenstellend beantwortet und ich habe mir das dann selber beantwortet. Also war mir nicht ganz klar, ob es so intendiert war, aber ich denke, man könnte es irgendwie so sich zurechtlegen, dass ja Dr. Also, dass Krell schon die Lösung für Belanas Zustand entwickelt hat, also der holographische Krell, bevor sie das rausgefunden haben. Ne? Und dann steht trotzdem die Frage im Raum, ob sie dieses Wissen jetzt nutzen können. Angenommen, es ist einfach nicht genug Zeit, jetzt noch so eine andere Lösung sozusagen zu finden. Ja. Ne? Obwohl das überhaupt nicht versucht wird. Und auch, also es war schon ziemlich unstimmig, weil dann unheimlich viel Zeit drauf geht, nochmal gründlich nachzusehen, ob er wirklich so ein schlimmer Massenmörder ist, ne? Während man die Zeit welche nutzen kann, um noch was Neues zu erforschen.
Ja, ich glaube, ich habe so Bauchschmerzen mit der Folge, weil es halt so ein wichtiges Problem ist. Aber es wirkt so extrem herbeierzwungen. Also, und dann wird das Holodeck bemüht und Also wieso muss der jetzt eine Person sein? Das ist doch, wieso kann der Doktor das nicht einfach nachlesen? Mm-hmm. Ich verstehe schon, das ist halt aufregender, aber es nervt, wenn das halt bei so schweren Themen so der Blödsinn davor steht.
Ja, ja, das war hier schon schlecht gemacht, weil die müssen halt wahrscheinlich einen Weg gesucht haben. Sie mussten jemanden nehmen, der schon eine uns bekannte Geschichte irgendwie anknüpft, ne, damit das so diese Dimension hat, oh ja, wir wissen was über Bajor, aha, das ist ein Massenmörder in diesem Kontext. Weil sie aber im Delta-Quadranten sind, gab es keine Möglichkeit, jetzt anders als in Deep Space Nine so jemanden wirklich an Bord zu holen. Deswegen dieser komische Umweg hier wahrscheinlich. Ja. Merkwürdig. Es gibt ja manchmal diesen Vorwurf, dass Voyager sozusagen Geschichten aus Next Generation recycelt, nur schlechter sozusagen. Und wie findest du das jetzt im Vergleich zum Beispiel mit der Folge, in der Worf eine Operation bekommen sollte und die Ärztin auch so ein bisschen fragwürdige Praktiken hatte, aber nicht in diesem Ausmaß, sondern...
Ich dachte, du sagst jetzt die Bluttransfusion von einem Romulaner Blutspender. Also es geht auch in so eine ähnliche Richtung.
Aber ich glaube, in dieser Folge war es so, dass die Ärztin quasi dazu neigte, extrem riskante Dinge sozusagen auch an ihren Patienten auszuprobieren und das halt auch bei Worf machen wollte, so eine völlig neuartige Methode, damit sie, also
War das nicht sein Ersatz, Wirbelsäule, Rückgrat? Ich habe mich auf jeden Fall an mehrere und auch vor allem an Deep Space Nine erinnert gefühlt, die halt so eine Thematik vielleicht besser aufgreifen können. Hier hatte ich das Gefühl, das ist so übergestülpt. So. Ach hey, in Deep Space Nine, da haben wir ein Universum aufgebaut, wo wir interessante moralische Fragen stellen können. Wie kriegen wir das jetzt in Voyager rein? Und dann ist das halt dummerweise über erstens Holodeck-Kram, zweitens über die Figur des Doktors, die sich in letzter Zeit eh nicht so richtig mit Ruhm bekleckert hat. Und es kommt mir hier, deshalb, das meine ich, das ist so herbeigezwungen. So fühlt sich das an.
Ja, ich fand, also nachdem ich gemerkt habe, okay, es geht nicht um Diskriminierung in der Folge, dachte ich, im zweiten Akt der Folge sozusagen. Es könnte vielleicht mehr eben auf diese Holo-Thematik auch abzielen. Ich fand, da war noch ein bisschen was Interessantes drin. Zum Beispiel haben sie sich sozusagen gefragt, also ist es jetzt zum Beispiel auch verwerflich zu verwenden, was jetzt der holographische Krell erforscht hat. Ne? Und er sagte von sich selbst, ich kann mich gar nicht an diese Massenmorde erinnern, von denen du sprichst, was auch immer das jetzt für ein Hologramm bedeutet. Ne? Aber ich konnte mir in dem Moment dann eine ganz interessante Geschichte vorstellen, in dem, die mehr in diese Richtung geht. Also nur weil das jetzt halt eine neue Holo-Person ist, sagen die auf einer schrecklichen, echten Person basiert. Wie soll man jetzt mit so jemandem umgehen? Ne? Sollte man das mitbewerten?
Ich glaube, das Problem liegt darin, in dieser super einfachen Personifizierung. Und es fängt damit an, das fängt eigentlich mit diesem Holo-Scheiß an. So, oh, wir machen jetzt wie lösen wir das Problem? Ja, wir machen uns einen holographischen Assistenten, der muss Persönlichkeit haben, wieso? Der muss aussehen wie ein existierender Arzt, wieso? Und dann ist es nämlich das Problem, dass so ein ziemlich diffuses moralisches Ding plötzlich in einer Person drin ist, die eigentlich nur ein Computer ist. Und was ist denn daran jetzt? Aber das ist nicht der Kern. Das schiebt sich dann so unter, ne? Also, weil eigentlich interessiert die Folge was anderes. Aber dann passiert eigentlich so dieses Holo-Repräsentationsding. Also was ist jetzt das für eine Person?
Genau, also hier scheint es irgendwie so zu sein, als ob diese Science-Fictionisierung der Geschichte ablenkt von dem eigentlichen Ding, was die erzählen wollten, weil sie keinen anderen Weg gefunden haben, das jetzt hier so anzuknüpfen. Und an dieser Personifizierung stört mich auch, dass es halt so wieder ins Extrem geht. Ne? Wir hatten ja schon diesen Dr. Jottrell, der auch so ein Massenmörder war. Jetzt haben wir diesen Typen. Ja, das macht es einem dann halt wiederum relativ leicht. Ne? Also man könnte vielleicht sagen, in dieser Folge wird es nicht unbedingt den Charakteren leicht gemacht. Also die sind dann halt in einer schrecklichen Situation, wo sie entweder das Wissen benutzen müssen oder Belana sterben lassen müssen. Aber die Autoren machen sich ein Stück weit vielleicht einfach, indem sie halt solche Extreme bedienen. Ne? Was wäre, wenn das jetzt halt nicht der absolute schreckliche Nazi-Arzt wäre, ne, sondern ein bisschen mehr im Graubereich, in einem realistischeren Bereich vielleicht.
Ja. Ja, und dann, also auch noch kurz dieses Holodeck. Wenn man eine exakte Kopie von dem Ding im Holodeck replizieren kann und es dann sezieren kann, das würde doch der Doktor eigentlich auch selber schaffen.
Ja, ich glaube, das würde ich aber jetzt nicht so ankreiden. Ja, also ich glaube, die Prämisse ist halt, okay, wir haben einen Arzt, eine einzigartige Fähigkeit hat, dieses medizinische Problem zu lösen. Dass das schwer ist, das konkret für uns sichtbar zu machen, worin diese Fähigkeit besteht, das schenke ich denen schon.
Ja, es ist nur das Skalpell, das besondere Skalpell.
Das ist nur das größere Skalpell.
Tiefer schneiden. Ach ja, okay. Also ich, Notenzeit.
Nein, Moment, ich habe hier noch ein paar. Kannst du nach?
Ich habe so Hunger. So gemein, das in die Länge zu ziehen.
Ja, nur noch ganz kurz zum Abschluss. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten, also weswegen ich dachte zuerst, dass es mehr um Diskriminierung gehen wird. Ne? Das war, weil es auch eine Szene gibt zwischen Seven und diesem neuen bajoranischen Typen im Maschinenraum, wo Seven quasi diskriminiert wird, also wo wieder in Frage gestellt wird, ob man ihr überhaupt
Persönlichkeitsrechte.
Genau. Und dann eben auch auf der Ebene der Hologramme, ne, wo es diese ganz vielen widersprüchlichen Situationen in der Folge gibt, wo ein Hologramm irgendwie selber, oder zum Beispiel Tom sagt zum Doktor wieder sowas wie, no offense, Doc, aber das ist doch nur ein Hologramm, wieso soll ich den begrüßen und so, ne? Und die holographischen Doktoren selber wissen irgendwie, sind sich uneinig, wie sie mit dem holographischen Alien umgehen sollen und was für Rechte der hat. Also da wäre, glaube ich, auch in die Richtung mehr drin gewesen. Oder daneben auch kombiniert. Also ja, ein bisschen mehr hätte es noch um diese Frage gehen können, wie stehen die jetzt eigentlich dazu, dass eine Kopie von diesem Alien gemacht wurde, um es lebendig im Holodeck zu sezieren? Das wurde, glaube ich, auch nicht richtig beantwortet, ob das jetzt in Ordnung war.
Ja, das ist genau das meine ich dann auch.
Der Doktor schien nicht so dagegen, also ja, schien das nicht so schlimm. Also so schlimm anzusehen.
Aber es war ja auch kein Einstein oder Picasso.
Wer weiß. Ein
Scheiß.
Einstein oder Picasso. Also, aber trotzdem will ich noch eine kleine positive Sache, bevor wir die Note geben, einwerfen. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass wir mal ein nicht-humanoides Alien haben. Ich habe mich auch gefreut, dass es die kleine Nebenstory gab, wo sie versuchen, diese Nachricht zu entschlüsseln. Auch wenn das irgendwie ein bisschen diffus war, so, oh, wir haben 10.000 verschiedene Geräusche gefunden in der Audiodatei. Ich weiß nicht.
Harry hat zum ersten Mal eine Audiodatei gesehen. Ja. Wellen. Oh.
Ja, ich meine, man kann jede Audiodatei in beliebig viele Stücke schneiden, ist schon klar, aber die anderen alle unterschiedlich sind. Naja, gut. also was ich eigentlich schon gerne mag, was wir ein bisschen mit Spezies 8472 hatten, was dann aber in der merkwürdigen Folge dann mit dem Kalten Krieg ein bisschen in eine seltsame Richtung gegangen ist. Aber ich mag schon dieses Setup, dass man wirklich ganz fremde Wesen hat und versucht einzuschätzen oder herauszufinden, was ihre Absichten sind und wie wir miteinander kommunizieren können. Und das ist ja am Ende, also das kriegt man nicht selten sowas, also Entschuldigung, nicht oft sowas zu sehen. Ich bin auch schon ganz durcheinander. Dass wirklich hier Captain Janeway eine Entscheidung treffen muss. Okay, schätze ich das jetzt sozusagen als Angriffsakt ein oder wollen die sich nur verteidigen? Was ist hier los? Und sowas mag ich. Und was mir auch gefallen hat, war, ich bin schon im Plädoyer, glaube ich, was mir auch gefallen hat, war, dass die Folge sehr viele Diskussionen und Meetings hatte. Also in beiden Handlungssträngen, auch wenn die jetzt nicht alle gelungen waren, aber es gibt viele Diskussionen zwischen Krell und dem Doktor, zwischen dem Doktor und Chakotay, zwischen B'Elanna und Tom, dann das große Meeting mit allen. Und dann haben wir noch eine kleine Geschichte, wo Janeway, Chakotay und Seven eine Besprechung haben, wie sie am besten mit der Dekodierung von diesem Ding umgehen. Ne? Und dann fand ich auch noch eine schöne Idee, dass sie auf die Idee kommen, das einfach nochmal, auch wenn sie es nicht verstehen, nochmal rauszuschicken. Weil sie eben zu der Einschätzung gekommen sind, dass es sich wahrscheinlich um einen Notruf handelt und sie dadurch die anderen wieder einlocken können und sowas. Also so in den Details, also ich mochte, glaube ich, die Art der Folge, dass man versucht, ein ambitioniertes Dilemma zu schaffen und dann in vielen Meetings ausgiebig zu diskutieren. Das mochte ich.
Ja, mein Plädoyer ist, die Folge ist ein bisschen dumm. Also man hätte so viele Sachen so schnell lösen können und die ist so schwitzig in dieser Herbeiführung dieses Problems überhaupt, dass zusammen mit der Ernsthaftigkeit des Problems nervt mich das einfach. Deshalb gebe ich dir die Note schlecht. Du kannst ja Mittel geben. Oder gut sogar. Oh oh.
Wie? Wir dürfen verschiedene Noten geben?
Ja.
Das ist noch nicht vorgekommen.
Bei wichtigen moralischen Konflikten darf man das. Wie bei Tuvix, das war auch nicht aufgelöst. Hatte auch keine.
Aber da waren wir uns, glaube ich, einiger an.
Nee, wir waren uns einig, aber
das Dilemma
Janeway
hatte keine
sich,
Auflösung. Ja. Nein, ich fand die überdurchschnittlich gut.
Oh, wow. Okay, na dann.
Also nicht gut, damit will ich nicht sagen gut, aber über Mittel.
Über Mittel. Okay. Dann können wir essen gehen. Bis zum nächsten Mal.